Also ich glaube, Eltern überschätzen massiv, wie vernünftig Kinder sind. Und die überschätzen auch massiv, wann und wie Lernen stattfindet. Also weil Lernen nicht übers Erklären stattfindet. Auch in der Schule nicht. Lernen findet meistens eben über Erfahrung statt und über Bedeutsamkeit für mich.
Hi und schön, dass du da bist, hier beim Elterngespräch, dem Podcast von Eltern für Eltern. Ich bin Christine, Journalistin, Autorin und Mama von 4 Kindern. Alle 2 Wochen geht es hier um eure Fragen. Natürlich nicht ohne Elke Schicke, der Diplompsychologin und systemischen Therapeutin unseres und eures Vertrauens. Hallo, liebe Elke.
Guten Morgen.
Schön, dass du da bist. Es geht wieder los.
Ja, ich habe mich durch den Hamburger Verkehr gewühlt.
Ja, man muss das mal sagen. Heute kamst du zu spät mit Kaffee in der Hand.
Mit Kaffee in der Hand und ungewöhnlicherweise mit Auto unterm Hintern. Und dachte, wo ist mein Fahrrad, wenn man es braucht?
Ja, das stimmt. Das ist in Hamburg ist das manchmal schneller. Ne?
Viel schneller.
Ja, das ist der Grund, warum in Italien alle Vespa fahren, kann sich so durchschlängeln.
Ja, oder man geht zu Fuß oder fährt Fahrrad. Ich kann das nur empfehlen, aber gut.
Naja. So, jetzt bist du da. Ich freue mich.
Ja.
Und ich habe eine schöne Mail mitbekommen von einem, tada, Trommelwirbel, Papa. Ich freue mich ja immer. Wenn es mal die Papas sind. Ich lese mal vor. Hallo, liebes Podcast-Team. Ich habe das Gefühl, oh Gott, das ist voll der Einstieg, ne? Ich habe das Gefühl, ich mache so ziemlich alles falsch, was man nur irgendwie falsch machen kann.
Willkommen im Club.
Meine Tochter ist im Moment 3,5 Jahre alt, leider aktuell noch immer ein Einzelkind. Ich, wir, meine Frau natürlich auch, lieben sie über alles und wir wohnen in einer Kleingartensiedlung, wo auch die Großeltern, also die Eltern von meiner Frau, wohnen. Auch die restlichen Bewohner der Kleingartensiedlung sind alle liebevoll und sind Onkel oder Tante. Die Großeltern sind eine enorme Stütze und helfen, wo es nur geht, waschen die Wäsche, kochen, passen auch auf unsere Tochter auf.
Sag mal, was ist paradiesische Zustände?
So, ich mache alles falsch offensichtlich, weil ich nicht so lebe. Ich sage über unsere Tochter immer wieder, dass sie ein Einsteigerkind ist. Sie ist eigentlich sehr pflegeleicht und liebevoll. Also eigentlich kein Grund, um zu klagen, Fragezeichen. Ja, eigentlich nicht. Und trotzdem weiß ich oft nicht, bin ich zu streng, bin ich zu nachgiebig, verhalte ich mich jetzt in der Situation richtig, wo sollte ich sie mehr fordern, wo sollte ich sie mehr fördern, wann ist ungefähr ein Alter, wo sie das und jenes schon selber machen kann oder soll. Konkretes Beispiel, heute in der Früh hat sie Oma wieder abgeholt. Sie kommt jeden Tag in der Früh, um sie in den Kindergarten zu bringen. Ja, ich weiß, ich habe Luxusprobleme, dachte ich auch gerade. Unsere Tochter wollte aber selber die 100 Meter im Kleingarten zu Oma vorlaufen, also ohne, dass Oma sie abholt. Da gab es den ersten Weinanfall. Keine Sorge, der Kleingarten ist von allen Seiten abgesperrt und da kann man nicht raus oder rein ohne Schlüssel und es ist nur ein Weg. Sie kann also nicht verloren gehen. Oma ist also wieder ohne Tochter vorgegangen und hat gewartet. Die Tochter wollte ohne Jacke oder Weste vorlaufen, es ist aber auch für mein Empfinden noch zu kalt, um das zu machen. Zweiter Weinanfall. Dann hat sie sich wieder beruhigt, nur um dann den nächsten Weinanfall zu bekommen, als es wieder darum gegangen ist, dass sie sich bitte mehr anzieht. Auch die Erklärung, du bist immer noch ein wenig krank, du hast Schnupfen, Husten, es ist zu kalt, auch die Oma ist mit Jacke gekommen, du kannst sie später eh wieder ausziehen, wenn es warm wird und so weiter, haben alles nichts geholfen. Auch die, auf die Nachfrage, juckt die Jacke oder ist sie unangenehm, kam ein Ja. Dann nehmen wir die andere, nein. Irgendwann ist mir der Geduldsfaden gerissen und nachdem sie das 10-mal gesagt hat, sie bleibt hier, habe ich in strengem, genervten Ton gesagt, dann bleibst du eben alleine hier, ich muss arbeiten gehen. Und ja, ich hätte mich direkt danach in den Arsch beißen können, weil das erstens gewaltvolle Kommunikation ist und zweitens einfach auch nicht fair ist.
Und es auch nicht geht. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der sich in den eigenen Hintern beißen kann. Ich finde die Vorstellung davon aber immer richtig toll.
Die ist toll, oder? Schlussendlich war alles gut. Sie hat sich die Weste angezogen, wir haben uns ein Abschiedsbussi gegeben und uns umarmt und sie ist alleine zu den Großeltern vorgelaufen. Ähnliche Situationen gibt es immer wieder. Zum Beispiel wollte sie sich nach dem Abendessen nicht den Mund, die Hände waschen, sondern lieber in unsere Kleidung schmieren. Normalerweise macht sie das nicht und geht sich brav die Hände waschen, aber hier fand sie es einfach lustig, uns herauszufordern. Stichwort Grenzen ausloten. Ich habe sie dann irgendwann geschnappt und für sie ihre Hände gewaschen. Natürlich gab es einen Weinanfall und ich habe mich selber nach dieser Aktion gehasst. Aber irgendwo muss auch ich Konsequenzen ziehen. Zur Einordnung, solche Situationen treten am Tag durchschnittlich einmal auf. Die restliche Zeit spielen wir. Sie spielt am liebsten Familie und stellt alles Mögliche nach, was sie mit uns erlebt, also Urlaub fahren, Geburtstagsfeiern und wenn ich mit ihr spiele, versuche ich auch meine gesamte Aufmerksamkeit zu widmen. Raufen wir, lesen, aktuell Pippi Langstrumpf, hüpfen am Trampolin. Leider bin ich unter der Woche immer recht spät zu Hause und kann im besten Fall nur eine Stunde mit ihr verbringen, aber die gehört ganz ihr. Vielleicht könnt ihr mir einen Rat geben, wie ich besser mit solchen Situationen umgehen kann. Oder vielleicht Büchertipps geben, bei denen ich gut aufgehoben bin. Liebe Grüße von einem Papa.
Jetzt lächelst du mich so süß an.
Ich warte auf Kluges. Ich lächle auch so, weil ich es so sweet finde, weil er einsteigt mit, ich mache alles falsch. Und dann hörst du ein ganz normales Familienleben einfach. Ne? Also eigentlich ein sehr entspanntes, wenn es also so aus meiner Warte.
Total. Also ich habe gedacht, als er gesagt hat, naja, es ist ein Einsteigerkind, denke ich, na klar, bei Einsteigerkindern hat man auch Einsteigereltern.
Das stimmt.
Und ich glaube, so ist das mit dem ersten Kind. Ne? Man weiß die Dinge eben nicht. Und die traurige Antwort gleich vorneweg, wir auch nicht.
Das weißt du auch beim vierten Kind noch nicht hundertprozentig, weil du kriegst ja immer ein neues Exemplar geliefert und die kommen ja ohne Anleitung.
Wenn ich ein Mantra habe, würde ich sagen, es geht nicht um die Grenzen der Kinder. Es geht leider immer um die Grenzen der Eltern. Also wenn wir es problematisieren, was sich nicht wirklich problematisch anhört, ja, aber wenn wir das tun, weil er sich das wünscht, von mir aus, ja, dann könnte man sagen, oder dann wäre meine Vermutung, wenn ich das höre, dass ihm seine Grenzen nicht klar sind, sondern er zu viel im Kind steckt und zu wenig bei sich ist. Und da ist er nicht alleine. Ich glaube, das machen fast alle Eltern aus der Güte ihres Herzens. Ja. In dem Wunsch, den Kindern ein harmonisches und wundervolles Leben zu verschenken, sich selber übergebührlich zu verausgaben und dann gefrustet zu sein, dass sie all das tun und die Kinder trotzdem nicht glücklich sind. Also es ist ja so ein bisschen wie den ganzen Tag auf dem Rummel mit den Kindern verbracht. Viel mehr Geld ausgegeben, als eigentlich zur Verfügung steht. Und am Ende heulen sie, weil sie keine Zuckerwatte kriegen.
Oh Gott, ja, ich fühle. Aber so ist das ganze Leben ja, mit so Kindern ist das,
ja, absolut, ja, ja, ja. Genau. Also wäre die Frage ja vielleicht, also ich glaube, Eltern tun sich einen Gefallen, wenn sie sich selber überlegen, was will ich eigentlich, was finde ich eigentlich angemessen.
Wenn sie gucken, wie viel Geld in der Tasche ist, bevor sie auf den Rummel gehen und sich völlig verausgaben und dann traurig sind, dass die Kinder so undankbare Plagen sind. Ne?
Genau. Und ich glaube, die Beziehungsgestaltung, also wenn es da, also ab davon, dass einmal am Tag kann es mit der 3,5-Jährigen ruhig mal ein bisschen Rumpelzumpel geben.
Auch 10-mal.
Na, ich finde, die Frage ist ja so ein bisschen bei den eigenen Grenzen, was finde ich eigentlich zu viel oder zu wenig? Was bedeutet es für mich? Und ist das Weinen meines Kindes für meine Tochter eigentlich so schlimm oder ist es für mich viel schlimmer? Und ist es für meine Tochter vielleicht einfach ein kräftiger Ausdruck von, ich bin nicht einverstanden und ich glaube, das geht anders, mein lieber Vater? Und ist es tatsächlich das Weinen, was ich dahinter vermute und wo ich mir Vorwürfe mache, dass ich es ausgelöst haben könnte?
Ja, er will wirklich viel richtig machen. Ne? Also ja. Das liest du ja raus. Der hat sich belesen, der hat sich wirklich Gedanken auch um Entwicklung gemacht und was ist normal, was ist gut und so. Was ich aber so rauslese, ist auch so dieses, er will wirklich, dass es rund läuft. Also wie so ein wohltemperiertes Klavier. Es soll einfach, also so als wäre es Ausdruck seines Könnens als Vater, wenn dieses Kind rund durch den Tag läuft. Und nur weil einmal am Tag sowas schief läuft, ist er ja kein schlechter Vater. Und dieses Nicht-Wissen wie, also nur mal als Beispiel war ich gestern mit meinem 5-Jährigen auf dem Spielplatz und er hat im Moment so eine Phase, der spielt ganz gerne mit Grashüpfern. Also er sagt immer, es sind seine Freunde, die hüpfen dann auch auf seine Hose, aber er fängt sie auch ein und ich habe immer total Angst, dass der den mal, ne, dass da ein Bein ausgeht. Eigentlich ist er total vorsichtig, trotzdem mag ich nicht, dass er Tiere einfängt und so geht das dann los, dass ich mit mir anfange zu streiten. Schön, dass du so furchtlos so ein riesiges Heupferd in die Hand nimmst. Andererseits ist das gut, dass du mit Tieren spielst, was passiert? Und dann werde ich unklar. Dann sage ich, hör doch mal auf. Also und so. Und das mit dem vierten Kind. Ich fange an, rumzueiern und denke mir, kannst du bitte aufhören und weitermachen gleichzeitig? Und das ist, glaube ich, das, was Eltern voll oft aushalten müssen, dass sie selbst rumeiern, weil sie noch keine Meinung zu Situationen haben.
Na, ich glaube auch dieser, also ich sage mal, worüber ich stolpere. Ja, also ich stolpere darüber, dass er mit einer 3,5-jährigen Pipi Langstrumpf liest.
Ist noch ein bisschen früh, meinst du?
Naja, also keine Ahnung, vielleicht ist das Kind ja auch hochbegabt, ne? Kann ja gut sein, aber also ich glaube, wir haben als Eltern so viele Wünsche, was alles in eine mega Kindheit reingehört und stopfen das da rein. Und ich glaube, es geht dabei viel häufiger um uns und unsere Wünsche an unsere eigene vereimerte Kindheit oder an das Heranreichen an ein Ideal. Und darunter versklaven wir uns so ein bisschen.
Ja.
Und ich glaube, man tut sich vor allem einen Gefallen, wenn man, und das glaube ich darf der Vater, darauf vertraut sagen, du, ich gucke dich an, ich habe dich lieb, du hast mich lieb, deine Mutter auch noch obendrauf. Wir haben es im Sack. Und ja, das, was zwischendrin mal schief läuft, weil wir uns irgendwie missverstehen oder weil ich irgendwas nicht mitschneide oder du es döller willst als ich, das ist überhaupt nicht weiter schlimm. Also die Frage von, das würde mich sehr interessieren, was er so schlimm daran findet, wenn seine Tochter nicht einverstanden ist und dem lautstark Ausdruck verleiht.
Aber gehen wir mal genau in diese Situation. Ich finde das nämlich ganz spannend. Also er sagt, Jacke, es ist eigentlich zu kalt ohne Jacke. Sie sagt, ich gehe ohne Jacke. Mhm. Was wäre da so dein Tipp für diese ganz konkrete Situation? Wie macht man das richtig? Ist das richtig gelaufen in deinen Augen? Oder würdest du sagen, oh, das kann man auch besser machen?
Da kommt natürlich die psychologische Antwort. Ja, ja, genau. Was weiß ich? Keine Ahnung.
richtig. Das sind die psychologischen Antworten.
Also richtig gibt es, glaube ich, in dem Fall nicht. Und ich glaube, das hängt von die hängt von der Tochter ab. Also bei generell würde ich sagen, wenn sie sagt, sie braucht keine Jacke, dann geh. Was glaube ich passiert? Also entweder ich denke, du brauchst eine Jacke, dann sage ich dir nix. Du ziehst die Jacke an, vorher geht es nicht vor die Tür. Mhm. Das kann ich nicht verantworten.
Dann kaufe ich einen Wutanfall mit, aber ist dann so.
Dann
ne?
ist es so. Ja. Oder ich denke, sie kann selbst entscheiden. Dann kann sie selbst entscheiden, dann geh und frier. Kannst du immer zurück oder die werden im Kindergarten wahrscheinlich auch noch einen extra Pulli rumliegen haben. Also du wirst auch nicht tot vom Zaun fallen. Und ich glaube, die Falle, in die Eltern häufig tappen, ist zu denken, wenn ich es einer 3,5-Jährigen oder einer 5-Jährigen, Mama auch noch einer 8-Jährigen, nur gut genug erkläre, dann wird bei ihr die Vernunft einsetzen und sagen, weißt du was, Papa, da hast du auch wieder recht.
Stimmt, du hast nur 10 Kindkranktage, jetzt wo du es sagst.
Genau, also ja, ich glaube, Eltern überschätzen massiv, wie vernünftig Kinder sind. Und die überschätzen auch massiv, wann und wie Lernen stattfindet. Also weil Lernen nicht übers Erklären stattfindet. Auch in der Schule nicht. Lernen findet meistens eben über Erfahrung statt und über Bedeutsamkeit für mich.
Learning by burning auch, ne?
Naja, also man muss die Kinder ja nicht in Blutlachen liegen lassen. Nein. Siehst du jetzt, weißt du, dass du nicht bei Rot über die Ampel gehen sollst, sondern für sich einen Unterschied treffen von, das ist eine rote Ampel. Für die stehe ich. Das kannst du nicht verstehen. Und deswegen halte ich dich hier fest und sage, unter keinen Umständen. Und das, glaube ich, müssen Eltern für sich klären. Was sind meine roten Ampeln? Wo ich sage, das ist diskussionslos. Mhm. Da bist du zu klein für. Und das ist ja auch so ein bisschen seine Frage gewesen, wo lasse ich los und wo halte ich fest? Das ist von Familie zu Familie unterschiedlich und hat was mit dem Zutrauen oder der Ängstlichkeit von Familien zu tun.
Wovor man auch Angst hat, ne? Also ich habe eine Freundin, die hat immer Angst, dass ihre Kinder sich erkälten, wenn sie nicht warm genug angezogen sind. Ja. Ich habe total Angst vor Machtkämpfen, hier habe ich gar keinen Bock drauf. Deswegen mache ich so Sachen wie, okay, du willst keine Jacke anziehen, ich weiß, es sind -1 Grad. Sag ich, wir gehen so raus, ich nehme mal deine Jacke mit, wenn du sie brauchst, sag Bescheid, dauert 10 Sekunden, nehmen die Jacke, weil ist ja kein Machtkampf geworden. Aber davor habe ich Angst und sie hat vor Erkältung Angst und dann ist es ja auch total okay zu sagen, ich will auf jeden Fall, dass du die anziehst. Die hält dann halt den Machtkampf besser aus, ich die Erkältung.
Genau, ich würde einen weitergehen und sagen, eben, wenn du die Jacke nicht anziehen willst, verstehe ich, ist mir egal, du tust sie in deinen Rucki.
Okay.
Also, weil ich sie dir nicht hinterher trage.
Ja.
Und wenn dir dann kalt genug ist, kannst du die Entscheidung treffen. Ach, das sind jetzt Feinheiten, Christine, ne? Also, von mir aus nimmst du sie hinterher, ja?
Also das es ist ja auch Wurst, ja, so im, im Kinderwagen oder so kannst du ja unten verstauen, so meinte ich das
genau,
jetzt. Ne? Gup, natürlich habe ich keinen Bock.
Gedupf,
ja.
Genau. Also ich finde auch die Frage, die entscheidet sich dann an, wie alt sind die Kinder. Und das stimmt, bringt mir der Machtkampf was? Ich persönlich würde es jetzt dem Kind in den Rucki stecken, weil ich persönlich finde, komm selbst in deine Verantwortung und triff selbst deine Entscheidung.
Weil und in dein Körpergefühl
richtig,
auch.
Richtig,
ne?
Weil ich persönlich nicht dann da stehen möchte und sagen müsste, siehst du, die Mama hatte doch wieder, ich glaube nicht, dass du das machst, ja?
Nein.
Ja, nein.
Stehst
du nicht da und sagst, ja, hatte ich,
nein, natürlich niemals, das ist ja der Punkt, das ist ja auch wieder Machtkampf von der anderen Seite. Dann gehe ich ja in den Machtkampf und sage, siehst du, das will ich ja nicht, dieses Machtgefälle, nie.
Also, richtig, und insofern, das müsste er sich fragen, wo sind meine roten Ampeln? Und wenn es deine rote Ampel ist, weil du sagst, nein, das ist zu kalt, du ziehst die Jacke an, dann, glaube ich, spricht er mit seiner Tochter in einem anderen Ton, mit einem anderen Blickkontakt, mit einer anderen Kürze in der Sprache. Wenn er irgendwie nicht so richtig weiß, dann redet man irgendwie wahnsinnig viel und wird auch für die Kinder so unkenntlich. Willst du es oder willst du nicht? Was willst du und bist du bereit, das durchzusetzen?
Ja.
Also insofern, wenn er fragt, woran kann ich erkennen, ob sie schon kann und muss und soll, dann ist die Frage, was glaubst du, kann sie überblicken und welche Entscheidung bist du bereit, ihr zu übergeben? Und wenn du denkst, ich glaube, das kannst du überblicken, dann darf sie das entscheiden.
Was macht man mit solchen Situationen, in denen man das nicht sofort fühlt? Nehmen wir das Heupferd. So, ich kann jetzt gerade für den Moment nicht entscheiden, ob ich es gut finde, diese Erfahrung zu machen, die wir ja auch hatten, seien wir ehrlich. Wir haben früher immer mit Kaulquappen, was weiß ich, was wir alles getan haben.
Jetzt
nicht
komm mal
schön.
Raus.
Nein, ich bin im Wald quasi aufgewachsen. Meine Eltern hätten mir das, natürlich haben die gesagt, sei vorsichtig mit Tieren, aber trotzdem haben wir Marienkäfer auf der Hand gehabt. Wahrscheinlich 10 Minuten länger, als es denen lieb war, weißt du so. Mhm. Das haben wir und gleichzeitig so. Ist ja auch egal, Thema egal. Aber wenn man nicht diese Entscheidung treffen kann, situativ, will ich so oder will ich so, würdest du dann trotzdem eine Entscheidung treffen, auch auf die Gefahr hin, dass sie falsch ist, nur um der Klarheit willen? Verstehst du meine
aber,
Frage?
Ja, verstehe ja. ich. Aber eigentlich antwortest du ja schon selber und sagst, das ist keine eindeutige Entscheidung von falsche. Das Leben ist ja insofern eine blöde Kuh, als dass es uns beständig vor Dilemmata stellt. Ja. Und das hast genau recht. Also entscheidet sie selbst, dann merkt sie eben, dass es kalt ist, gehe ich das Risiko ein und bin dann irgendwie ein Rabenvater, weil ich ihr nicht genug Jacke angezogen habe. Irgendwo dazwischen ist es so oder ist es nicht so und wir müssen uns so ein bisschen blind durchs Dickicht schlagen. So, insofern, je nach Alter und Reifegrad des Kindes, finde ich, kann man genau das sagen. Und sagen, weißt du was, mich macht das ein bisschen nervös mit dir und diesen Heuschrecken. Weil ich zum einen Angst habe, dass du den armen Tieren was tust und ich möchte gern, dass du lernst, unsere Umwelt zu schätzen. Und zum anderen würde ich dich gerne damit in Ruhe lassen, weil du deine eigenen Erfahrungen hast. Und ich bin mir nicht so sicher. Und für gewöhnlich, ich würde denken, nicht nur dein besonders schlaues Kind, sondern die meisten Kinder hätten da eine interessante Antwort drauf.
Ja, hatte. Ich bin ja vorsichtig, Mama.
Na, dann ist doch gut.
Ja.
Das ist mir auch wichtig. Und dann habt ihr es geklärt. Ob man das mit einer 3,5-Jährigen kann, also
ist so früh, ne?
Ist ein bisschen früh, genau. Und trotzdem kann man es für sich selber einmal laut sagen. Mhm. Was ist hier los? Und dann kann man auch sagen, mir ist wichtig, dass du nicht mit Lebewesen spielst. Und deswegen möchte ich, dass du damit jetzt aufhörst.
Ja.
Oder man merkt in dem Moment, ich habe mal zu meinen Kindern irgendwie gesagt, ach, die haben halt mit den Händen Nudeln gegessen. Und dann habe ich die angemeckert und beim Meckern dachte ich, das ist meine Mutter, die gerade spricht. Und dann konnte ich im Meckern sagen, ich habe meine Meinung gerade geändert.
Das ist süß.
Esst bitte mal. Aber dafür muss man, ist manchmal, also ob ich es mal direkt laut sagen muss oder mir nur einmal laut, also innerlich laut vorsagen muss, was ist es? Und dann komme ich in die Fähigkeit, mich anders zu hören.
Ja.
Das heißt jetzt nicht, den Kindern einen ewigen philosophischen Sermon aufzutischen, aber mir klar zu werden, was bewegt mich eigentlich. Mhm. Und in dem Maß auch zu sagen, und das ist mir wichtiger.
Ja, finde ich gut.
Aber ich will auch nochmal zu dem Papa hier sagen, 3,5 ist so eine Phase, wo die natürlich immer mehr, und das wird leider jetzt noch lange, lange so bleiben, ja, oder tollerweise, und zu Recht versuchen, ihre Welt selbst zu gestalten.
Mhm.
Und die häufig schon viel mehr können, als wir denken. Und sie häufig viel weniger können, als sie selber denken. Und dazwischen geht es ja die ganze Zeit hin und her. Und das, was er da schildert über diese Kleingartensiedlung, ist das, wenn ich das richtig höre, der ideale Ort, um das Kind machen zu lassen, was auch immer. Das hört sich nach ausreichend hohen Bäumen an, wo man sich wehtut, wenn man runterfällt, ohne sich einen Knochen zu brechen.
Ja.
Und wo man mal hoppala in falschen Garten laufen kann, ohne komplett verloren gegangen zu sein. Und insofern finde ich, immer da, wo Kinder nach vorne treiben und Bock haben und wollen, würde ich die lassen.
Ja. Also das ist ja schön, dass sie diese Umgebung auch haben.
Ne? Total.
Ja.
Und selten wollen Kinder Dinge, wo man denkt, um Gottes Willen, das ist extrem gefährlich.
Also ich weiß ja nicht. Ja, ich habe zu viele Teenies zu Hause, um diese Aussage
bei
jetzt.
Bei Teenagern ist bei Tina das noch komplett anders, weil das Gehirn gerade da, wo die Risikoeinschätzung stattfindet, entkoppelt ist.
Ja.
Aber Kinder, also gerade die Kleineren, die provozieren ja gerne und die wissen sehr genau, dass das eigentlich nichts ist und wollen dann etwas und gucken genau die Eltern an, was passiert. Na? Und hörst du jetzt auf oder muss ich aufhören?
Ja.
Genau. Und ich finde, man kann mit den meisten Kindern sagen, dass du weißt ganz genau, was du da gerade machst, Mauselein, ne? Mhm. Na, dann bin ich ja beruhigt.
Nochmal zu dem Papa zurück, weil ich das, also dieses, ich mache irgendwie alles falsch, ne, was er da so gesagt hat. Ich glaube, das ist so ein, da ist ein Missverständnis da, weil man kann ja nicht so viel falsch machen als Eltern. Man macht es auf die eine oder auf die andere Weise und es kommen unterschiedliche Resultate dabei raus. Ich glaube, man muss sich einmal klar werden, was sind meine wichtigsten Erziehungsziele, und dann kann man ganz gut immer gucken, arbeite ich in diese Tasche rein. Also, so,
also ja, jetzt mache ich alles falsch. Vielleicht könnte er sich eine innere Waage bauen. Mhm. Und auf die innere Waage kann er legen. Ich raufe mit ihr, ich kuschel mit ihr, ich spiele mit ihr, ich küsse sie. Sie weiß, dass sie geliebt wird. Sie wird ins Bett gebracht, sie kriegt die Zähne geputzt, sie kriegt gesundes Essen. Also die ist ja riesig, die Waage. Sie wohnt in einer Kleingartensiedlung mit Oma und Kind. Also irre. Und dann und wann weint mein Kind. Und dann und wann habe ich nicht rechtzeitig deutlich gemacht, was ich möchte. Und ob er das über die Woche betrachtet oder über den Tag betrachtet, machen wir alle immer Fehler als Eltern. Das ist ja logisch. Und ob es schlimm ist, hat was mit der Waage zu tun. Und ein bisschen schlimm gehört dazu. Und ein bisschen sich streiten und ein bisschen sich durchsetzen und ein bisschen merken, ich will das nicht, gehört auch dazu. Ich würde vom Gefühl her dem Vater eher ans Herz legen, öfter und mehr rauszufinden, was er eigentlich will. Denn auch in dem Vorbild zu tun, was ich will und einzustehen für was ich will und was mir wichtig ist, tut er seinem Kind einen riesengroßen Gefallen, nämlich zu sehen, aha, so macht man es, wenn es einem wichtig ist. Aha, so sieht Klarheit aus, die kann ich verstehen, damit kann ich umgehen. Mm. Und wir hatten uns ja, als wir uns vorhin unterhalten haben mit der wunderbaren Greta, ja, und unseren Kaffee getrunken haben, ging es ja nochmal so darum, wie anstrengend das Leben als People-Pleaser ist. Ja, und ja. Ich finde es aber ganz interessant, weil jetzt kenne ich den Papa nicht und ich will ihn jetzt auch nicht auf die Streckbank legen, aber er könnte ja auch gucken, bringe ich meinem Kind eigentlich gerade eher das People-Pleasing bei oder bringe ich ihr gesunde Auseinandersetzung bei und gesundes Einstehen für das, was mir wichtig ist.
Ja.
Genau.
Ja, Eltern, die People-Pleaser sind, sind ganz anstrengend, auch für Kinder, ne?
Naja, aber da ist er ja nicht alleine. Viele Eltern möchten so unbedingt gerne, dass alles immer harmonisch ist, aber zu Harmonie gehört Streit zwingend dazu. Das sind Geschwister. Die können nicht ohne einander. Das andere ist übertuscht und überwischt.
Ja.
Und insofern ist das ganz in Ordnung, sich auseinanderzusetzen. Das ganz in Ordnung, dass seine Tochter mit einigen Dingen lautstark nicht einverstanden ist. Das ist ihr gutes Recht. Und trotzdem müssen wir uns als Erwachsene und als Kinder manchmal zumuten, dass das Leben Dinge von uns erwartet, mit denen wir nicht einverstanden sind. Ich muss Steuern zahlen, ich muss meine Zähne putzen. Meine Tochter meinte immer, Zähne putzen. Man hat gar keine Zeit mehr zum Leben. Also, aber ich muss Zähne putzen, ob ich will oder nicht. Ja, es gibt so viele Herausforderungen. Und zu lernen, die zu meistern und sich damit abzufinden, dass es nicht immer super läuft, ist eine Lebensfähigkeit.
Und weißt du, was auch so ein bisschen der Unterschied ist zwischen, was kann die Tochter überblicken, was kann der Vater überblicken, ist ja auch so ein Zeitding, ne? Also deine Tochter merkt in dem Moment, ich weiß nicht, wie alt sie da war, aber sie merkt Zähne putzen immer wieder und das raubt mir Lebenszeit. Was es ihr an Lebenszeit und Lebensqualität schenkt, wenn sie gesunde Zähne hat und nicht ständig später beim Zahnarzt sitzt, das kannst du als Vater, als Mutter einschätzen, aber das Kind ja noch nicht. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt, selbst wenn er sagt, in dem Moment scheine ich alles falsch zu machen, weil sie weint ja und sagt mir in dem Moment, das ist nicht gut, dann ist es vielleicht in dem Moment nicht gut, aber er zahlt ja auf ein viel längerfristiges Ziel ein.
Ja, total. Und also keine Angst vor Konflikt, aber auch keine Energieverschwendung in unnützen Konflikten. Also insofern, wenn du willst die Jacke nicht anziehen, manchmal sind die so, dass man mit denen echt sprechen kann, so, was ist denn mit der Jacke los, hoch. Wenn die in so einem Weinanfall sind oder eh schon so aufgerallert sind, ganz ehrlich, lass das Kind in Ruhe. Die sind wie wir auch, wenn wir aufgeregt sind, der Vernunft nicht mehr zugänglich.
Ja, oder wie mein Kleinster das gestern gesagt hat, da habe ich gesagt, so, was ist denn da los? Kannst du mal deine Liebe-Seite gerade wieder rausholen? Weil der war so richtiger Frechling. Und dann sagt er, das geht nicht, die sind eingesperrt von den Gefühlen. Und da habe ich gesagt, welche Gefühle? Und dann hat er gesagt, Wut und aggressiv. Ich gedacht, das ist gut. Manchmal sind die nicht zugänglich, weil das ganz andere Gründe als ich verstehe das nicht oder so sind. Ne?
Also ich will mal sagen, also an alle Eltern, die so harmonieversessen sind. Ja, also alle Gefühle gehören dazu.
Wut und aggressiv.
Wut und aggressiv gehört dazu. Was die Leute gar nicht leiden können, ist, wenn ich sage, Hass gehört auch dazu. Ja.
Und Zähne putzen, Jacke anziehen, kann man schon mal hassen.
Richtig, aber es geht ja immer um die Ausgewogenheit. Frühling, Sommer, Herbst und Winter, Nacht und Tag, ja. Und wir versuchen als Eltern häufig, die Kinder von diesen anstrengenden Gefühlen fernzuhalten. Die sind aber essentiell, damit ich mich steuern kann. Also ich kann nicht nur aufs Gaspedal treten können. Ich muss auch bremsen können. So, und ich muss Autobahn fahren können und ich muss nachts fahren können. Das muss ich mit meinen Gefühlen auch. Und das ist total wichtig und sinnvoll, dass jedes Kind in Kontakt, also eins von meinen Lieblingsgefühlen ist ja bitter, ne? Also sowohl als Geschmack als auch als Gefühl, aber bitter ist eigentlich das, was uns stärkt. Und das ist, glaube ich, das, was wir als Eltern am allermeisten von unseren Kindern fernhalten wollen. Weil ich keine Eltern kenne, die ihren Kindern Bitterkeit gerne zumuten. Weil das fürchterlich ist.
Dabei muten Kinder das einem sehr häufig zu.
Ja, und trotzdem gehören ja einige Bitterkeiten eben auch ganz normal in unseren Gefühlshaushalt. Und dann immer angemessen zu dem Alter und natürlich auch angemessen zu dem, was gut verarbeitbar ist.
Das heißt, würdest du es so ein bisschen wie so ein Bootcamp sehen? Okay, sie schreit, heult, es ist ein Wutanfall. Jetzt kann ich natürlich sagen, okay, ich habe alles falsch gemacht. Oder ich kann sagen, okay, jetzt wird was anderes geübt. Also während ich bei Pippi Langstrumpf vielleicht den Wortschatz erweitere ich hier das Repertoire an einem Gefühl und den Möglichkeiten, damit umzugehen.
Ja, wenn man es so ganz funktional sehen möchte oder man sagt einfach, ja. Alle
vielleicht hilft ihm das.
Ja, weißt du so. Genau. Es gehört dazu und vor allem sagt sie gerade vehement Bescheid.
Ja.
Und die darf vehement Bescheid sagen.
Ja, auch.
Und er auch. Und sagen, okay, ich hab verstanden. Du bist richtig nicht einverstanden. Du findest das gerade alles richtig ätzend. Ja. Meistens wissen die dann ja noch nicht mal, wenn man dann fragt, wie hättest du es denn gern, dann sind die ja schon so über den Deister. Das wissen sie dann auch häufig nicht mehr.
Sagen sie nur noch, nein.
Ja, alles nicht mehr.
Die beste, nein.
Nun ist schon vorbei, nun alles nicht mehr. Und manchmal muss man sie sich dann einfach unter den Arm klemmen und die Entscheidung zack, 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 zack für die Kinder treffen, weil die einfach drüber sind.
Manche Kinder sind auch, also zwei von meinen vier Kindern, würde ich sagen, sind immer, selbst im größten Dilemma, empfänglich für Humor. Also wenn ich in so einer Situation sagen würde so, oh, da soll ich ein Bikini holen. Wollen wir heute ein Bikini? Dann ist so, nein, Mama, ist zu kalt. So, ne? Mhm. Und manchmal funktioniert es andere, also die zwei anderen, die würden mir einen Vogel zeigen, wenn ich denen in so einem Meltdown mit Humor komme. Aber das ist auch nochmal irgendwie ganz interessant zu gucken, auf was springt sie denn überhaupt noch an in so einem Ding. Ne?
Wenn man jetzt so richtig in die Erziehungstrickkiste greifen möchte. Also dann gibt es eine total schöne Technik aus der Hypnotherapie und die heißt Ja-Hypnose. Und die funktioniert total super. Warum? Weil unser Gehirn nicht gleichzeitig Ja und Nein denken kann.
Also kann auch das nicht, ist aber Manipulation.
Nein, es ist überhaupt nicht. Es ist, und da sage ich, warum ich es super finde, es ist tiefste Anerkennung dessen, was ist, habe ich ja eingangs gesagt. Ja, also die regt sich schrecklich auf und die kommt ja sowohl in ein Gefühl als auch in einen Gedanken, der sich gegenstemmt und alles schreit Nein, selbst die Haarspitzen. Häufig hilft es, wenn man sagt, du bist richtig sauer. Ja, du findest das total doof, dass du eine Jacke anziehen sollst. Ja, du möchtest so rumlaufen, wie du meinst. Ja, und dass ich dir mit der Jacke hinterherlaufe, nervt dich. Ja, du willst jetzt einfach los und gar nicht mehr reden. Ja, so, wenn ich fünfmal Ja gesagt habe oder gehört habe von ja, stimmt, dann beruhigt sich unser Emotionshaushalt und die Kinder bekommen das Gefühl, ich wurde wahrgenommen. Und ja, genau so ist es. Das ist für die Eltern hilfreich, weil die verstehen, was ist los. Das Kind merkt, ich werde verstanden. Und in dem Maß, wie beide runterfahren, kommen beide auf bessere Ideen. Das ist ähnlich wie das, was ich vorhin gesagt habe, einmal zu sagen, also laut auszusprechen, ich will die Heuschrecken retten und ich will meinem Kind ein naturnahes Leben ermöglichen. Klar zu haben, ja, das ist es. Und wenn die Dinge erkannt sind, das ist ja mein Lieblingshasswort, wenn Leute sagen, ich fühle mich nicht gesehen. Aber das ist eigentlich das, ich sehe dich in dem, was gerade los ist. Mhm. Okay, dann geh jetzt ohne Jacke. Gut. Oder okay, ich tue sie dir in den Rucki. Mhm. Das passt doch jetzt.
Das, oder nimm sie in die Hand, gib sie Oma, ja, dann ist, habt ihr sie dabei. Ja.
Aber diese Ja-Hypnose funktioniert auch mit dem depperten Lolli an der blöden Kasse ganz und gar hervorragend.
Hm.
Und ein bisschen, weil es den Kindern gut tut, viel mehr, weil es auch den Eltern gut tut, weil die dann auch besser verstehen, Kinder sind nicht vernünftig.
Hm.
Kinder sind emotional.
Ich muss mal ganz kurz vom Thema ab, weil ich das so spannend fand. Ich war in der Supermarktkasse vor ein paar Tagen,
ja,
und dann hat eine dritte Kasse geöffnet. Zwei Kassen waren sehr voll. Wir kamen in dem Moment und wir hätten nur so richtig dreist die dritte Kasse eröffnen können sozusagen. Mhm. Und ich habe meinem kleinen Sohn gesagt, nein, das machen wir nicht. Guck mal, weil die Leute hier warten schon viel länger als wir. Die lassen wir jetzt einmal vor, haben Platz gemacht, haben die Leute erstmal vorgelassen, haben uns ganz normal hinten angestellt und uns gefreut, dass drei kleinere Schlangen sozusagen da sind. Und dann sagt zu mir eine Frau, fand ich total krass, sagt sie, das ist ja schön, dass sie ihren Sohn so erziehen, aber hoffentlich kommt er in der Welt so klar, wenn er so freundlich erzogen wird.
Hm.
Das fand ich richtig spannend und total erschreckend, dass Menschen offensichtlich das Gefühl haben, man muss so Ellenbogenkinder erziehen, damit die überhaupt in der Welt zurechtkommen. Das ist total der Sidekick, aber mir ist es gerade eingefallen,
das
bei Supermarktkasse.
Das ist nochmal eine ganz eigene Folge.
Oder
aufschreiben.
Der wahre
machen.
Charakter zeigt sich, wenn die dritte Kasse öffnet, sage ich dir. Ist so. Daran erkennst du, ob Menschen wirklich freundlich sind oder irgendwie nicht. Wenn du vor den Rentner und vor die Mutti mit den Zwillingswagen man sich noch so vorquetscht mit einem riesen Einkaufswagen,
ja,
weißt schon Bescheid. Na egal, voll vom Thema ab, aber es ist mir gerade eingefallen.
Also, aber wir dürfen vielleicht dann doch nur mal beim Charakter bleiben und dem Papa sagen, super, wie lieb du bist.
Ja.
Überlieb ist ein Kreisschluss und endet auf der anderen Seite von überlieb. Also, du darfst sagen, ich will das nicht, und deine Tochter darf nicht einverstanden sein. Das macht dich zu einem total guten, klaren, spürbaren und sichtbaren Papa. Du bist nicht der Spielkamerad, du bist nicht der Teddybär, du bist auch nicht der Feel-Good-Manager.
Nee, und du wirst Sachen falsch machen. Letztens hat hier ein Gast gesagt, Kinder zu erziehen bedeutet auch immer, ihnen etwas schuldig zu bleiben. Das fand ich einen richtig schönen Satz, weil du wirst immer die Dinge haben, in denen du das nicht perfekt machst, weil du dir mit deinem Charakter im Weg stehst, mit deinen Erfahrungen oder weil du halt einfach ein Mensch bist. Du wirst denen was schuldig bleiben, immer, irgendwas.
Da müsste ich drüber nachdenken, ob ich das auch finde.
Aber ich fand es richtig gut, weil es so diesen Anspruch von, ich muss hier immer alles richtig machen. Ich möchte Kinder erziehen, die am Ende ihres Kinderlebens sagen, Mann, ich hatte die perfekte Kindheit.
Aber ich frage mich gerade
doch keiner.
Bin ich meinen Kindern Perfektion schuldig?
Nein, aber gefühlt wird immer etwas da sein, was die Kinder fühlen, was du ihnen schuldig geblieben bist. Ob du es denen schuldig bist, gut, können wir drüber sprechen. Aber
super,
es wird immer...
Kannst du gleich aufschreiben, das ist noch ein interessantes Thema.
Wir laden ihn nochmal ein und dann diskutieren wir das aus.
Nee, es ist wirklich, also ich finde gerade Eltern und Schuld, das ist ein wahnsinnig interessantes Thema.
Aber jemandem etwas schuldig bleiben bedeutet ja auch manchmal, dass es einfach nicht verfügbar ist und man es nicht geben kann. Alles kann ich nicht geben.
Naja, aber ich glaube doch, aber gut. Ich glaube nicht, dass es immer perfekt ist.
Ja.
Und das, aber gerade da, wo es nicht perfekt ist und da, wo es Tränen gibt und Streit gibt und Auseinandersetzung gibt, das ist das, was wir unseren Kindern schulden. Das Perfekte können alle. Was wir nicht können, ist, wenn es nicht perfekt ist.
Mhm.
Das müssen wir üben. Also ich sage mal, gewinnen kann jeder Idiot. Verlieren können, das ist das, was wir üben müssen, weil das wirklich herausfordernd ist.
Mhm.
Und das genau darum geht es ja mit ihm und seiner Tochter. Für ihn nicht immer der Bilderbuchpapi zu sein, die ja auch keiner braucht. Und die Tochter nicht immer alles maßgeschneidert zu bekommen, sondern sagen, das Leben ist ganz häufig nicht so, wie wir wollen. Und wir können trotzdem was draus machen. Und auch wenn ich nicht gewinne und auch wenn ich nicht das schönste Kleid anhab und nicht den tollsten Torschuss hingelegt habe, kann es trotzdem gut für uns sein.
Mhm.
Und da würde ich ihm wünschen, dass er sich als das größte Geschenk für seine Tochter betrachtet.
Ja.
Dass ich so bin, dass ich die Dinge so entscheide, dass ich manchmal Dinge möchte und manchmal nicht möchte, ist für dich der Ort, an dem du wachsen kannst.
Ja, ja, und dass es nicht immer nach ihrem Willen geht, ist ja auch ein Lernfeld, was wichtig ist, wenn er schreibt, sie ist leider noch Einzelkind.
Ja.
Da scheint ja noch ein Kinderwunsch da zu sein. Also da spätestens kommt man in diese Situationen, in denen man sagen muss, weil es gar nicht anders geht, du möchtest das, ich kann es gerade nicht leisten, weil ich hier sitze und stille oder weil ich jetzt gerade hier das Kind in den Schlaf wiegen muss oder wie auch immer. Du kommst an diesen Punkt, spätestens mit einem zweiten Kind.
Er hat hier noch was ganz Interessantes geschrieben. Hm. Plappern wir zu viel oder haben wir Zeit?
Die nächste Folge wird kürzer.
Ach so, hier hat er geschrieben, aber irgendwo muss ich auch eine Konsequenz ziehen. Das hat er geschrieben. Und dann, nicht irgendwo.
Immer.
Naja, eine Konsequenz ist nicht, ich kann nicht mehr. Mhm. Und jetzt setze ich mich durch. Das ist Erschöpfung. Eine Konsequenz ist, du hast es einmal probiert, war nicht so super. Du hast es ein zweites Mal probiert, immer noch nicht so super. Wir machen es jetzt lieber so. Also eine Konsequenz ist was sehr Geordnetes und was, das lange bevor ich wütend oder erschöpft bin, passiert. Also eine Konsequenz, so sie das denn sehen könnte als Dreijährige. Ne? Aber es wäre so, du willst ohne die Jacke raus? Geh ohne die Jacke raus. Und die Konsequenz ist, dafür muss es allerdings kalt genug sein, dass die Tochter merkt, huch, das ist ganz schön kalt. Richtig. Ja. Gut geübt, das ist toll. Was willst du jetzt machen? Ich hol mal meine Jacke wieder. Das ist super clever. Das wäre eine Konsequenz. Ja, also nicht im Sinne einer Strafe von, das hast du jetzt davon, du kleines Mistgirl, sondern im Sinne von, also eine Konsequenz ist, die Kinder merken, ich tue etwas und daraufhin folgt etwas. Aha, das ist eine Konsequenz. Eine Strafe ist, ich kann nicht mehr, jetzt kriegst du eins über die Rübe. Also im nicht körperlichen Sinne, ne? Aber und insofern ist die Konsequenz nicht irgendwo, nicht erst, wenn er erschöpft ist. Mhm. Und darum komme ich so auf die Idee, dass er sich, glaube ich, viel zu stark überdehnt und er darf für meine Begriffe mehr bei sich bleiben und mehr in der Klarheit bleiben.
Wir machen auch nochmal einen Link. Es gibt ja auch dieses Webinar von uns zum Thema Grenzen setzen.
Stimmt.
Und da können wir auch nochmal einen Link setzen, wo ihr das euch anschauen könnt. Das ist nämlich echt auch nochmal ganz spannend. Da hast du das super cool erklärt, was auch der Unterschied zwischen Strafe und Konsequenz ist. Also wen das interessiert, der kann auch gerne nochmal in den Link gehen. Wenn ihr möchtet, dass wir hier auch einmal eure Frage diskutieren, dann schreibt uns gerne. Und ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen, oder?
Ja, total. Bin
ich hier schon
voll am Ende.
Dann wünschen wir euch auf jeden Fall noch einen schönen Donnerstag, ein schönes Wochenende schon mal.
Sonnenschein und Frohsinn.
Und zwar immer. Und was wollte ich sagen?
Alles Liebe aus Hamburg.
Alles Liebe aus Hamburg.